Denn ich darf den ja jetzt nicht wegschnippen, gell? Das ist ja, sonst werden die Naturliebhaber unter uns ganz sauer mit mir. Ihr Lieben, ich habe mich richtig gefreut, heute Morgen mit euch zusammen das zweite Gebot anschauen zu können. Ich muss sagen, Gottes Wort ist schon ein absolut spezielles Buch und ein spezielles Instrument, das Gott sich ausgedacht hat. Manche Dinge erschließen sich einem erst, wenn man sich Mühe gibt und gräbt. Wenn man sich hinsetzt, wenn man liest und nachdenkt. Aber es lohnt sich extrem. Es lohnt sich extrem, weil Gottes Weisheit in diesem Buch drinsteckt und darin zu finden ist. Es ist sein lebendiges Wort, das, genauso wie bei der Schöpfung, auch in deinem und in meinem Leben eine echte Realität schaffen kann. Okay? Es sind nicht einfach nur Informationen, die wir geliefert bekommen, sondern Gottes Wort schafft Realität. Wir befinden uns, wie gesagt, in dieser Themenreihe, die 10 Besten für ein gelingendes Leben. Und ganz ehrlich, wer möchte das nicht, oder? Dass unser Leben gelingt, dass es einfach erblüht, dass ich Untiefen und Klippen aus dem Weg gehen kann, Schwierigkeiten aus dem Weg gehen kann, und dass es gelingt, dass es einfach gelingt. Gott hat seine Gebote gegeben, damit genau das passiert. Und wir wollen jetzt einsteigen mit diesem zweiten Gebot, aber um das in den richtigen Kontext und den Rahmen zu setzen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, was diese 10 Gebote für das Volk Israel eigentlich bedeuteten. Der Auszug aus Ägypten mit den 10 Geboten vom Berg Sinai, das bildet zur Zeit des Alten Testaments den Kern der Identität des Volkes Gottes. Die Befreiung aus der Sklaverei war natürlich wichtig, aber jetzt stand so ein loser Familienverband, die so eine gemeinsame Leidensgeschichte verbindet, vor diesem Berg Sinai. Daraus war ja noch keine Nation geworden. Bei den 10 Geboten gibt Gott diesem Volk oder diesem Haufen, wenn man das mal so ausdrücken darf, zunächst mal seine Verfassung. Es ist dieses Fundament und diese Ebene, auf der überhaupt erst eine Nation entstehen kann. Eine Verfassung für das Volk, also für die Nation und den Staat und gleichzeitig die Grundlage für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gott hat gesagt, wenn du mit mir in einer Beziehung unterwegs sein möchtest, dann darfst du das so gestalten im Rahmen der 10 Gebote. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass alle Gebote im Alten Testament, die uns noch so begegnen, eigentlich nur eine Auslegung der 10 Gebote ist. Alle Gebote sind nur eine Auslegung der 10 Gebote. Immer wieder kommt es da, wird es ausgelegt und ausgeführt, was diese 10 Gebote eigentlich bedeuten, ganz konkret im Alltag. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich eine Nation gründen könnte, welche Gebote würde ich geben? Welche Gebote sind so essentiell, sind so wirklich grundlegend als Fundament? Welche Gesetze, welche Richtlinien sind da wichtig? Bestimmt wird einer sagen, ja Erbrecht. Erbrecht, da entzünden sich so viele Konflikte und Streitigkeiten in Familien, gell? Erbrecht ist mega wichtig. Andere würden vielleicht sagen, Steuerrecht. Also niemand soll auf der Tasche der Allgemeinheit leben. Wir müssen ein Steuerrecht haben, das funktioniert, wo sich jeder beteiligt und dann kann das funktionieren. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Auch in der Schweiz gibt es ja ganz spezielle Gesetze, die auch noch sehr, sehr alt sind zum Teil. Zum Beispiel gibt es ein Gesetz im Kanton Zürich, dass Lamas immer nur zu zweit gehalten werden dürfen, also mit einem Artgenossen. Im Zürich-Oberland, da gab es einen Landwirt, der hat ein Bußgeldbescheid bekommen, weil er ein Lama und ein Esel auf einer Weide hatte und das ging gar nicht. Er nahm dieses Gebot ernst und verarbeitete das Lama zu Lebensmitteln. Denn für ein Esel ist so eine alleinige Haltung angeblich kein Problem. Wichtige Gesetze, damit man so ein Land organisieren und regieren kann. Wer sich auf die 10 Gebote einlässt, und ich meine, hey, das sind wirklich nur 10, der wird schnell merken, es geht Gott und es ging ihm nie darum, für jede noch so erdenkliche Lebenslage irgendeine Regelung zu schaffen. Das ist nicht sein Ziel mit diesen 10 Geboten. Noch nicht einmal die 600, über 600 weitere Gebote, die wir in den 5 Büchern Mose finden, hat diese Ausrichtung. Gott geht es um unser Herz. Ihm geht es um die Schaltzentrale unseres Lebens. Ihm geht es darum, wie unser Herz verdrahtet ist. Und deswegen fasst Jesus selber das in Matthäus 22 ab Vers 37 so zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. An diesem hängt das ganze Gesetz, sagt Jesus einmal. Und der Kirchenvater Augustinus, der hat es einmal so versucht, zusammenzugießen in eine einzige Aussage: Liebe Gott und tu, was du willst. Liebe Gott und tu, was du willst. Wir sehen, es geht immer um die Verdrahtung unseres Herzens, um eine Art und Weise zu denken, um eine bestimmte Art und Weise zu leben. Nicht darum, einfach alles nur zu erfüllen, sondern unser Denken muss verändert werden. Das ist die Ausrichtung der 10 Gebote. Das ist das, worauf die 10 Gebote immer wieder abzielen. Und wir werden das hoffentlich bei jedem Gebot merken und spüren. Es geht letztlich darum, wie unser Denken verändert wird. Zu unserem Besten und zu Gottes Ehre. Denn Gottes Ehre und das Wohl des Menschen sind ganz eng miteinander verknüpft. Jetzt möchte ich uns aber einladen, in diesen Text einzusteigen. 2. Mose, Kapitel 20, und ich lese ab Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Bis hierher. Wir merken schon, dass dieses Gebot eine echte Herausforderung darstellt. Zumindest ging es mir so in der Vorbereitung. In Gottes Wort einzutauchen und speziell in dieses Gebot war eine echte Herausforderung. Was dieses Gebot macht, das kann man eigentlich, oder aussagt, das kann man eigentlich in einer doppelten Aussagerichtung zusammenfassen. Die erste Aussagerichtung, die Aussage, die das Gebot macht: Gott verbietet die Anbetung von irgendetwas außer ihm selbst. Und die zweite Aussagerichtung dieses Gebots: Gott verbietet seine eigene Anbetung auf die falsche Weise. Mir scheint, dass der Schwerpunkt in diesem Gebot auf die zweite Aussagerichtung fokussiert ist. Und deswegen möchte ich gerne auch heute Morgen das Schwergewicht auf den zweiten Teil legen, aber trotzdem auch den ersten Teil miteinander bearbeiten und anschauen. Das sind diese beiden Aussagerichtungen dieses Gebotes. Erstmal zum ersten Punkt: Gott verbietet die Anbetung von irgendetwas außer ihm selbst. Für das Volk Israel ist dieses Gebot, dieses Bilderverbot, das Gott da gibt im zweiten Gebot, eine ganz klare Absage an das, was um sie herum eigentlich völlig normal und legitim und Praxis ist. Sie kommen aus Ägypten und die Ägypter sind bekannt dafür, für eine absolut vielschichtige, verworrene Religion, Religiosität. Ägyptische Wissenschaftler oder die Ägyptologie analysieren und studieren, die haben kein durchgehendes System, Linie, Lehre oder so gefunden, wie die Ägypter ihre Religion gelebt haben. Für jede noch so kleine Lebenslage war eine bestimmte Gottheit verantwortlich. Natürlich gab es mal den Pharao und mal den Pharao. Der eine hat den Gott favorisiert und den Gottesdienst gepusht und der andere wieder eine andere Gottheit. Unterm Strich muss man sagen, ein Meer, eine Vielzahl von Gottheiten, Götterbildern, alle mit ihren Bildern oder zumindest mit Symbolen, waren so in der Vergangenheit des Volkes Israel vertreten. 400 Jahre lang lebten sie in diesem Dunstkreis sozusagen von einem überwältigenden Pantheon, also einer Menge von Gottheiten. Gott möchte sie in das Land Kanaan führen, da sieht es überhaupt nicht anders aus. Auch im Land Kanaan gibt es Unmengen an Gottheiten und die am meisten verehrt werden, das sind Baal und Astarte, dieses Götter-Ehepaar. Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Baal, ein Kriegsgott, aber auch einer, der zuständig ist für Landwirtschaft, für das Gedeihen des Landes, und Astarte, die Göttin der Fruchtbarkeit, dieses Götter-Ehepaar, wird dort verehrt. Dieses Gebot, was Gott hier gibt, in Vers 4, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, das schneidet das Volk Israel von dieser Verehrung komplett ab. Es macht es unmöglich. Das sollt ihr nicht tun. Gott schiebt dem einen Riegel vor. Gott möchte nicht, dass sein Volk, das er aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, irgendetwas irgendeiner anderen Gottheit dient, vor ihr niederfällt, also das ist die Geste der Anbetung, da geht es um Anbetung, oder dient. Für uns heute, wir sagen natürlich, wenn wir über Götzendienst nachdenken oder irgendwo auf der Straße jemanden fragen würden, was ist Götzendienst? Ja, das sind irgendwelche Halbverrückten, die um irgendein Altar oder Bildnis herumhüpfen und sich in Rage oder Trance tanzen. Oder? Das sind doch so Bilder für Götzendienst. Da sagt man ja, früher haben die Leute irgendwelche Götzenbilder verehrt, aber jetzt natürlich nicht mehr. Es gibt genügend Beispiele, auch aus der Antike, für Götzenverehrung mit Menschenopfer. Auch im Volk Israel gab es solche Zeiten, wo das passierte. Aber ich möchte trotzdem mal diese Frage stellen, wie viele Kinder, Ehefrauen, Ehemänner, ganze Familien werden heute auf dem Altar der Karriere hingelegt. Jeden Tag. Da arbeiten Leute 80, 90, 100 Stunden in der Woche. Nicht, weil sie müssen, sondern sie sind noch stolz darauf. Und ich frage mich, grenzt das nicht an einen verblendeten Götzendienst? Ich frage mich, ob das nicht genau das ist. Das sind einfach moderne Menschenopfer, die da passieren. Götzendienst ist heute absolut aktuell. Ich möchte das aufgreifen, oder nicht wiederholen, aber nur aufgreifen und daran erinnern, was Matthias in seiner letzten Predigt über Götzen gesagt hat. Er hat gesagt, dass Gesundheit, Beliebtheit, ja sogar die Natur zu einem Götzen werden kann. Jemand hat es mal so ausgedrückt, wie in diesem Zitat, das gleich kommt, da ist es. Etwas wird dann zu einem Gott, wenn es von etwas Gutem zum Besten wird. Etwas Gutes wird zum Besten. Wie kann ich denn herausfinden, ob das in meinem Leben der Fall ist, ob ich irgendwie in diesem Modus unterwegs bin? Da ist es Alfred Adler, dieser österreichische Psychologe, einer der einflussreichsten Psychologen des 20. Jahrhunderts, ein gläubiger Mann, der mir an dieser Stelle sehr, sehr geholfen hat. Er hat nämlich Folgendes gesagt: Was ist es, das, wenn es verschwinden würde, auch den Grund für das Leben mit verschwinden lässt? Sein Ansatz ist, um herauszufinden, ob Götzen in meinem Leben vorhanden sind, und das ist jetzt einfach eine andere Herangehensweise als die von Matthias, ein anderer Anfahrtsweg. Matthias hat letztes Mal darüber gesprochen, dass das ein Götze ist, wofür ich die meiste Zeit investiere, mein Geld investiere, woran ich mein Herz hänge. Und das ist absolut richtig. Das ist nur ein anderer Anfahrtsweg, der auch helfen kann, Klarheit zu bekommen in dieser Frage. Alfred Adler, der sagt, schau dir deine Albträume an. Schau dir das an, was dir so richtig Angst einjagt. Was macht dir Angst? Was zu verlieren macht dir am meisten Angst? Wo du sagen würdest, ohne das kann ich nicht leben. Das könnte dein Götze sein. Was macht dir am meisten Angst? Ist es die Beziehung vielleicht sogar zu deinen Kindern, zu deinem Ehepartner, deinem beruflichen Erfolg, deiner Gesundheit? Schaut, wir haben ja dieses Predigtmotto, die 10 Besten für ein gelingendes Leben. Und hier wehrt Gott das ab und sagt, du sollst keine Götterbilder anbeten, die du dir machst, damit dein Leben gelingt. Was passiert nämlich, wenn etwas von etwas Gutem zu dem Besten wird? Dann verlieren wir nicht nur etwas, wenn es wegbricht, sondern es entzieht uns den Sinn des Lebens. Es zieht mir völlig den Boden unter den Füßen weg. Ich kann überhaupt nicht mehr stabil stehen. Es ist nicht nur schlimm, sondern die absolute Krise. Wenn die Schönheit verblasst, wenn der Besitz wegkommt, wenn der Erfolg ausbleibt, wenn die Familie zerbricht und mein Ansehen nicht mehr da ist, mein Ruf beschädigt ist. Schaut, all diese Dinge werden zu brutalen und grausamen Sklaventreibern, wenn wir sie zulassen in unserem Leben als Götter, als Götzen. Es gibt nichts Brutaleres, als wenn das unsere Götzen sind. Kein Wunder, dann sie pressen das Leben aus uns Menschen heraus. Sie machen aus uns getriebene, überempfindliche Menschen ohne Stabilität. Dann geht es nicht nur darum, gute Arbeit zu machen, sondern ich muss unbedingt der Beste sein. Und sobald sich ein Kollege irgendwie daran macht, mich zu überholen im Geschäft, dann muss der zur Seite gedrängt werden. Es macht uns bitter, es macht uns ängstlich, mega empfindlich und wir explodieren bei so vielen Gelegenheiten. Für mich ist es erstaunlich, die Musikszene, die ist ja dafür bekannt, dass sie mit unglaublichem Ruhm und Erfolg und Berühmtheit und so weiter daherkommt. Und mich hat es sehr erstaunt, dass man in der Musikszene sogar von dem Club 27 spricht. Der Club 27. Das sind Musiker, berühmte Musiker, die alle mit 27 gestorben sind. Der Club 27, zum Beispiel Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morris und Kurt Cobain. Ich glaube, das sind Namen, die Begriffe sind. Jimi Hendrix mit 27 gestorben, Überdosis Alkohol und Schlaftabletten. Janis Joplin, Überdosis Heroin. Jim Morris, Herzversagen, sehr wahrscheinlich durch Heroin. Kurt Cobain, Suizid mit einem Jagdgewehr unter Heroineinfluss. Kurt Cobain hat einen Abschiedsbrief geschrieben und die letzten Worte in diesem Abschiedsbrief lauteten: Es ist besser auszubrennen, als zu verblassen. Mit anderen Worten, lieber mit einem Knall abtreten, als so langsam aus dem Gedächtnis der Leute zu verschwinden und die Berühmtheit zu verlieren. Es ist besser auszubrennen, als zu verblassen. Was für brutale und grausame Sklaventreiber werden gute Dinge zu etwas, wenn sie zu dem Besten werden? Sie entziehen einem Menschen die Lebensgrundlage. Das sind Sklaventreiber, die einen fertig machen. Und Gott weiß das. Und Gott weiß, dass es leichter ist, ein Volk aus Ägypten rauszuholen, als Ägypten aus einem Volk. Gott weiß das, dass aus diesen Sklaven es einfacher ist, vom Körper her freie Menschen zu machen, als sie in ihrem Inneren frei werden zu lassen. Und deswegen gibt Gott dieses Gebot und schneidet das ab und sagt, hey, keine Götzen, keine Götterbilder. Hört auf damit, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das macht euch unfrei. Sie werden zu Sklaventreibern, die euch gefangen nehmen und das Leben herauspressen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, das habe ich verstanden. Götzen sind schlecht, davon halte ich mich fern, ich überprüfe das. Aber warum ist das denn bei Gott anders? Warum ist das denn bei Gott anders? Besser wäre doch dann überhaupt keinen Gott über mir zu haben, oder? Besser wäre doch dann überhaupt kein Gott und kein Herrscher über mir zu haben, dann bin ich doch wirklich frei. Nun, das ist falsch. Ich glaube, das ist ein massiver Trugschluss. Und in diese Richtung geht die zweite Aussage dieses Gebots, die zweite Aussagerichtung in diesem Gebot, nämlich Gott anzubeten auf eine falsche Weise, nämlich mit Hilfe eines Bildes, einer Statue oder sonst irgendein visuelles Mittel, das ihn darstellt. Das sagt dieses Gebot. Noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Die Frage, die wir uns zurecht stellen müssen, ist, warum? Warum sagt Gott das? Warum soll ich das nicht machen? Warum soll ich keine visuellen Hilfsmittel benutzen? Der Schlüssel liegt in der Erklärung, die uns Vers 5 gibt. Schaut mit mir zusammen in den Text. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was sagt Gott da? Der Schlüssel für das Verständnis dieses Gebots ist die Eifersucht Gottes. Da muss man sagen, zum Glück kennt auch die Bibel zwei verschiedene Arten von Eifersucht. Die erste Art ist die fehlgeleitete und verblendete Wut wegen verletztem Stolz. Fehlgeleitete, verblendete Wut. Da heißt es in Sprüche 27, Vers 4, grausam ist der Zorn und überwallend der Grimm, aber wer kann vor der Eifersucht bestehen? Mit anderen Worten, Zorn und Grimm, ja, das sind Platzpatronen gegenüber der Eifersucht, wenn die sich mal so richtig entfaltet, wenn dieser Zorn, den man in der Eifersucht, der da zutage tritt, wenn man dem gegenübersteht. Wer kann vor der Eifersucht bestehen? Shakespeare, der hat ein Theaterstück von Othello, die Tragödie von Othello geschrieben, und er nennt Eifersucht das grünäugige Monster. Das ist Eifersucht. Eifersucht zerstört. Eifersucht entsteht dann, das ist diese Art von Energie, wenn der Kollege, wie ich es eben erwähnt habe, beginnt mich zu überholen, wenn er die Beförderung kriegt und nicht ich. Die, in die ich verliebt bin, weist mich zurück und entscheidet sich für jemand anderen. Und das ist diese Art von Wut und von Zorn, die dann sagt, wenn ich sie nicht haben kann, darf sie keiner haben. Eifersucht. Diese Art von Eifersucht kennt die Bibel auch. Aber sie kennt auch noch eine zweite Art von Eifersucht. Es ist die Kraft, die freigesetzt wird, wenn eine Beziehung verteidigt werden muss. Da heißt es in Sprüche 6, Vers 34 und 35, denn die Eifersucht versetzt einen Mann in glühenden Zorn und am Tag, also offensichtlich ist da einer, der sich in die Beziehung, in die Ehe hineindrängt, und am Tag der Rache wird er nicht schonen, er wird nicht bereit sein, ein Lösegeld anzunehmen und lässt sich auch durch das größte Geschenk nicht besänftigen. An dieser Stelle und an einigen anderen Stellen bewertet die Bibel diese Art von Eifersucht überhaupt nicht negativ. Im Gegenteil, die Bibel ist sich darüber im Klaren, dass nur da, wo Liebe im Spiel ist, auch Eifersucht sein kann. Und wo Eifersucht ist, Eifersucht kann nur da entstehen, wo auch Liebe ist. Diese Art von Eifersucht. Deswegen gibt es auch im Gesetz, und Gott erkennt das offensichtlich an, das Eifersuchtsopfer. Das heißt, es gab eine Möglichkeit zur Zeit des Alten Testaments, wenn ein Ehemann irgendwie eifersüchtig geworden ist und den Verdacht hatte, dass seine Frau oder dass da irgendwas gelaufen ist mit jemand anderem, dann gab es die Möglichkeit, ein Opfer zu bringen. Und dieses Opfer klärte aufgrund von Gottes übernatürlichem Eingreifen, ob da was war oder nicht. Gott regelte das, damit nicht die erste Art von Eifersucht daraus entsteht. Und diese zweite Art der Eifersucht bewertet die Bibel eben gut. Es ist diese Art von Eifersucht, die ein gewisses Maß an Energie freisetzen würde, die es braucht, um eine Ehe zu verteidigen. Die es braucht, um eine Beziehung zu schützen. Und genau das sagt Gott von sich selber. Eine Beziehung, wo sich jemand hineindrängt und ich reagiere nur so. Das ist keine echte Beziehung. Das ist doch keine echte Liebe. Und die Bibel beschreibt die Beziehung zwischen Gott und seinen Leuten, seinem Volk, genau mit diesen Worten. Es ist ein Mann und eine Frau. Ich habe euch mir verlobt, als ich euch aus dem Land Ägypten herausgeholt habe. Ich habe dich umworben. Und immer dann, wenn das Volk Israel in Götzendienst gefallen ist, dann sagt er, Entschuldigung, das ist wie, als würdet ihr mir fremd gehen, als würdet ihr mir untreu werden. Und Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, ich lasse das nicht zu. Und das begegnet uns in der ganzen Bibel. Paulus erklärt in Epheser 5, dass unser Verhältnis zu Gott so ist, wie Jesus, unser Verhältnis zwischen der Gemeinde und Jesus, wie das Verhältnis eines Mannes mit seiner Frau. Und das zweite Gebot, dieses Verbot, sich ein Bildnis zu machen, wer das übertritt, der erregt Gottes Eifersucht. Entschuldigung. Gottes Eifersucht tritt immer dann auf den Plan, wenn dieses Verhältnis attackiert und angegriffen wird. Das möchte er verhindern. Lasst uns gemeinsam entdecken, warum. Warum begründet Gott dieses Gebot mit seiner Eifersucht? Und zwar können wir das sehen, als Mose auf dem Berg Sinai war, diese 40 Tage, da wurde das Volk irgendwann ungeduldig. Und das Volk sagte zu Aaron, hey, mach uns einen Gott, wir halten das nicht mehr aus. Wer weiß, was mit Mose da oben auf dem Berg passiert ist, mach uns einen Gott. Aaron wollte nicht, dass, oh, vielen Dank. Aaron wollte nicht, dass das Volk einen anderen Gott verehrt und machte ihn deshalb ein goldenes Kalb und sagte, siehe Israel, das ist dein Gott. Wir sehen das in 2. Mose 32, Vers 5. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für Yahweh. Das heißt nicht einen anderen Gott, sondern die Verehrung Gottes in diesem Stierbild, in diesem goldenen Kalb. Gott sendet daraufhin, gerade gibt er Mose auf dem Berg dieses Gebot, unter anderem, als das unten am Fuß des Berges passierte. Gott sendet Mose wieder runter zu diesem Volk und er ist so wütend, so enttäuscht, so sauer, dass er sagt, dass er bereit ist, das ganze Volk zu vernichten und mit Mose neu anzufangen. Warum? Wo ist hier das Problem? Schaut, weil ein Bild, egal von was, oder ein Symbol, immer das Wesen Gottes verdunkelt. Das ist das eigentliche Problem. Das Wesen Gottes wird verdunkelt. Schaut, was haben die Israeliten gesehen? Wenn man ein Stier, wenn man Gott anbetet in einem Stierbild, an was erinnert ein Stier? Stärke, Kraft. Hatten sie gesehen. Gott hat sie sehr kraftvoll aus dem Land Ägypten herausgeführt. Das stimmt. Was sieht man nicht? Geduld, Weisheit, Treue, Liebe, sein Werben um das Volk. Mit anderen Worten, es betont immer ein Detail des Charakters, aber verdunkelt den ganzen anderen Teil. Es verdunkelt viel, viel mehr, als es erhellt. Und Gott sagt, das führt immer zu einem Gottesdienst, der mir nicht gefällt, und letzten Endes auch zu einem Lebensstil, der mir nicht gefällt. Denn das Volk Israel betet das goldene Kalb, das können wir selber nachlesen, auch auf eine bestimmte Art und Weise an. Gott weiß ganz genau, dein Gottesbild wird dich zu einem bestimmten Gottesdienst bringen, bestimmten Art Gottesdienst und auch zu einem bestimmten Lebensstil. Das sehen wir in den ganzen Völkern drumherum. Die Assyrer zum Beispiel hatten eine Kriegsgottheit. Krieg wird zum Gottesdienst. Krieg wird zum Lebensstil des ganzen Volkes. Die Kanaanäer, ich habe es eben schon erwähnt, hatten dieses Fruchtbarkeitsgottheitenpaar Baal und Astarte. Und kultische Geschlechtlichkeit wurde zum Gottesdienst und zum Lebensstil. Mit anderen Worten, das Gottesbild, das, was ich verehre, wird in mir einen gewissen Lebensstil auslösen. Ganz interessant an dieser Stelle ist die Wirkungsgeschichte des Kruzifix. Dieser Darstellung von Jesu Leiden, von dem Körper Jesu am Kreuz. Man sieht ganz klar in der Geschichte, dass das Kruzifix zu einer totalen Überbetonung der körperlichen Leiden von Jesus geführt hat. Bis dahin, dass bis heute auf den Philippinen Leute zu Karfreitag sich tatsächlich kreuzigen lassen, nur um den Leiden, den körperlichen Leiden von Jesus ganz besonders nah zu sein. Das hat dieses Symbol, diese Anbetungshilfe, so will ich es mal ausdrücken, ausgelöst. Diese visuelle Anbetungshilfe des Kruzifixes. Ich möchte das nicht verteufeln oder so oder dämonisieren, das nicht. Ich möchte nur aufmerksam machen, dass dieses Prinzip ein gefährliches Prinzip ist. Denn es verdunkelt Gottes Wesen. Und deswegen ist Gott an dieser Stelle so streng. Er ist wirklich streng. Und jetzt kommt der Hammer in diesem Gebot. Ich glaube, bis jetzt konnte man alles noch einigermaßen gut nachvollziehen. Und jetzt erklärt er, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Was sagt uns diese Stelle? Was sagt uns diese Aussage Gottes über sich selbst? Schaut, im Grunde, und ich möchte gleich schon noch auf die Details zu sprechen kommen, aber im Grunde geht es Gott in dieser Stelle darum, seinen Charakter darzustellen. Und es dreht sich immer um diese beiden Pole, die wir hier vorne sehen. Es ist einmal Gottes Güte auf der einen Seite und Gottes Strenge auf der anderen Seite. Um diese zwei Pole wird es sich immer drehen. Um diese zwei Pole wird sich auch dein Gottesbild drehen. Wenn wir die Strenge groß schreiben und die Güte Gottes unterschätzen, was bekomme ich für ein Gottesbild? Ein kaltes, es ist ein hartherziger Gott, der eigentlich nur permanent enttäuscht ist von mir, dem ich nie genügen kann, wo es nie ausreicht, wo ich immer hinterherhinke und eigentlich permanent mit einem schlechten Gewissen unterwegs bin. Ich schreibe seit einigen Jahren Tagebuch. Nicht besonders regelmäßig, aber immer wieder. Und es gibt einige Einträge in diesem Tagebuch, wo ich einfach Gebete aufschreibe. Und ein Gebet wiederholt sich immer wieder in ungefähr solchen Worten. Herr Jesus, ich bin es so leid, dir hinterher zu laufen wie ein kleines Hündchen hinter einem Knochen. Ich bin es so leid, es regt mich auf, das ärgert mich, ich bin so enttäuscht von dir. Ich werde jetzt aufhören zu beten. Ein paar Tage später ist wieder ein Eintrag mit Gebet, das habe ich nicht durchgezogen, das Prinzip. Aber ich erkenne, wenn ich das so lese, ich war genau da drin. Mein Gottesbild war schräg, verstellt, es war nicht gerade gerückt. Die Güte habe ich total unterschätzt. Mein Versagen hat mich erdrückt und ich hatte nur das Gefühl, dass Gott enttäuscht auf mich herabblickt. Was passiert denn, wenn es andersrum ist, wenn die Strenge unterschätzt wird? Ja, dann ist alles voll easy, oder? Dann entsteht ja überhaupt keine Gottesfurcht mehr. Dann kann aber auch keine echte Anbetung entstehen, weil ich nicht mehr erkenne, wovor Gott mich eigentlich erlöst hat und gerettet hat. Es entsteht keine gesunde Furcht vor Sünde. Es entsteht keine gesunde Abneigung vor dem, was Gott nicht gut findet. Es entsteht ein leichtfertiger Umgang mit dem, was mich eigentlich zerstört. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr diese beiden Charaktereigenschaften von mir im Blick behaltet, aber in einem richtigen Verhältnis. Spielt nicht das eine gegen das andere aus. Beide Dinge sind da. Und im Römerbrief Kapitel 11, das kann man zu Hause sich nochmal nachlesen, ist es ganz wunderbar ausgedrückt, wo Paulus sagt, da habt ihr beides, Gottes Güte und Gottes Strenge. Beides ist wichtig im richtigen Verhältnis. Und welches Verhältnis wird hier angesprochen? 1000:1. 1:1000. Das ist das Prinzip, das hier, soll ich nochmal zurückklicken? Was hier formuliert wird. 1:1000. Mit anderen Worten, wende dieses Prinzip in deinem persönlichen Leben an. Was bedeutet das? Für einmal Versagen, schau 1000-mal zum Kreuz. Für einmal Versagen, schau 1000-mal auf Jesus. Gott sagt, so bin ich. So bin ich. Das ist mein eigentliches Wesen. Jedes andere Bild wird nur mein Wesen verdunkeln, aber das ist mein Wesen. Gott ist streng, ja. Er kehrt Sünde nicht unter den Teppich. Und das zeigen die anderen Aussagen, die hier mitschwingen. Und da muss ich jetzt sagen, wir müssen uns ganz, ganz vorsichtig diesen Aussagen nähern. Und ich möchte vorwegschicken, ich behaupte nicht, diesen Text voll verstanden zu haben. Die letzte Bedeutung erschließt sich mir einfach nicht. Aber ich möchte anhand von drei Punkten einer Aussage, wie der Text nicht verstanden werden kann, und zwei Aussagen, wie er verstanden werden kann, versuchen, einen Denkrahmen zu geben. Und ich lade jeden ein, da weiter nachzuforschen. Und wer meint es gepackt zu haben, der soll mich bitte anrufen oder mir eine Mail schreiben und mir weiterhelfen. Lass uns da gemeinsam in Gottes Wort eintauchen. Welche Aussagen meine ich? Und zwar die, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden. Wie diese Aussage nicht verstanden werden kann, ist nämlich so, man ist dem Gericht Gottes einfach ausgeliefert, wenn gottlose Generationen vorher gelebt haben. Mit anderen Worten, ich bin zwar völlig unbeteiligt, aber Gottes Gericht trifft mich trotzdem einfach so. Das kann man nicht sagen, denn wer genau mitgelesen hat, ich habe jetzt hier zwei Aussagen ausgelassen, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied, derer, die mich hassen. Und bei der Gnade ist es genauso, die mich lieben und meine Gebote halten. Wir sind also nicht einfach nur teilnahmslose Statisten, in dem, wie Gott diese Welt regiert. Und dazu möchte ich jetzt noch zwei Aussagen machen, wie der Text verstanden werden kann. Und zwar, Gott vergisst Schuld und Sünden nicht einfach. Es wird nichts einfach unter den Teppich gekehrt. Gottes Strenge kommt in dieser Formulierung ganz besonders durch. Und es ist nicht einfach, das einfach stehen zu lassen. Gott vergisst Schuld doch nicht einfach. Es gibt das Gericht, es gibt ein Gericht, das Sünde bestraft. Und jetzt die zweite Aussage lautet, eine gewisse Entfaltung von Sünde und Ungerechtigkeit von einer Generation zur nächsten ist möglich. Was meine ich damit? Man sieht bei zum Beispiel okkulter Belastung, also der Beschäftigung mit satanischen und finsteren Dingen, dass eine gewisse Belastung weitergegeben werden kann. Das ist ein schweres Thema. Aber ich glaube, es erschließt sich uns sehr schnell, wenn wir uns bewusst machen, wenn zum Beispiel ein gewalttätiger, jähzorniger Vater da war, dass das Auswirkungen hat auf die Kinder und sie das mit hineinnehmen in die Erziehung ihrer Kinder. Entweder überkompensieren sie und bemuttern und umsorgen ihre Kinder so sehr, dass sie sich auch nicht frei entfalten können, oder es färbt ab. Aber es wird auf jeden Fall die Kinder prägen und beeinflussen. Wir sehen biblische Beispiele, zum Beispiel bei Abraham, der Gottes Verheißung versucht, mit eigener Kraft auf die Sprünge zu helfen, indem er ein Kind zeugt mit seiner Sklavin Hagar. Ismael entsteht und Isaak und Ismael, daraus entstehen verfeindete Völker, deren Wurzeln man bis heute sehen kann. Ein Konflikt, der bis heute besteht. Von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Wir sehen David und Batseba, den Ehebruch mit Batseba. Und wer die Geschichte verfolgt, der sieht, dass ab dann ganz, ganz viel Not in die Geschichte und in die Familie des Königs Davids hineinkommt. Ganz viel Not. Wir sehen aber auch, dass diese Aussage, dass Gott Gnade erweist an Tausenden und manche übersetzen an Tausenden Generationen, dass das genauso geschieht. Dass Gott da Gnade gibt. Und ich weiß, dass diese Stelle vielleicht in dem einen oder anderen viel auslöst, weil man vielleicht an seine eigene Familie denkt, an seine eigene Geschichte, Not empfindet, schwierige Situationen vielleicht ins Gedächtnis kommen. Dann möchte ich dich einladen, gerade heute nach dem Gottesdienst das Gebet in Anspruch zu nehmen. Ich möchte dich bitten, dass du das durchbrichst, dass du diese Fluchfolge durchbrichst, das abschneidest und von mir aus zur ersten Generation wirst, wo sich Gnade beginnt durchzuziehen. Mach das heute. Geh nicht einfach von diesem Gottesdienst nach Hause, ohne das zu tun, das Gebet in Anspruch zu nehmen. Ich werde heute nach dem Gottesdienst einfach hier vorne bleiben und nicht ins Foyer gehen, um Zeit zu haben für dich, mit dir darüber zu reden und mit dir zu beten. Jedes visuelle Hilfsmittel, das sagt das zweite Gebot, wird Gottes Wesen verdunkeln. Er möchte ein gelingendes Leben und dazu braucht es sein ganzes Wesen, so wie er ist. Und wie erfahre ich das? Ich möchte abschließen mit einem Vers aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15. Dort heißt es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. In Jesus Christus begegnet uns Gottes Wesen ganz, unverhüllt, nicht verdunkelt. Und das ist auch die Art, wie wir Gott anbeten können, wie wir lernen können, ihm wirklich zu begegnen in Jesus Christus, der den Weg eröffnet hat, der dir den Zugang verschafft hat zum Vater, zum Thron des Vaters. Diese Einladung steht. Du darfst ihr heute folgen. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander noch ein Lied singen können und die Band, darf ich bitten, dass ihr schon mal hier nach oben kommt. Und dieses Lied spricht davon, was der Mittelpunkt in unserem Leben sein soll. Und es fasst das noch einmal in musikalischer Form zusammen, was die Grundaussage ja der ganzen 10 Gebote eigentlich ist. Ich lade dich ein, das von Herzen mitzusingen. Wenn du das nicht mitsingen kannst, dann hör dir die Worte einfach an und denk darüber nach, was das für dich bedeutet oder bedeuten könnte.